SRF 1.
Regionaljournal Zürich Schaffhausen. Zürich braucht ein Gateway Limmatal, das sagt eine neue Studie. Das alte Stadion Schaffhausen soll bleiben, das verlangt der Quartierverein. Bassesdorf im Fußballfieber. Morgen spielt der Zweitligist gegen den grossen FC Zürich. Und ein Besuch beim Dennis Turner, der ein Leben lang über Katzen, aber nicht für die Katze geforscht hat. Keiner weiss nämlich so viel über die Haustiere wie er. Das Wetter, die Sonne bleibt, es wird noch ein Spürchen wärmer. Am Mikrofon Sabine Meyer. Viel Lärm und viel Verkehr. Und das mitten im Limmatal, wo ein Haufen Leute wohnen. Der Container-Terminal Gateway Limmatal, so wie ihn die SBB seit Jahren plant, ist heftig umstritten. Eine neue Studie gibt jetzt aber am Projekt Rückenwind. Die sagt nämlich, in der Region braucht es einen Güterbahnhof, wo man kann Container vom Lastwagen auf die Schienen umladen und umgekehrt, ganz besonders für die Wirtschaft. Nicole Freudiger.
Wenn eine Zürcher Firma ihre Waren auf der Schiene will transportieren, dann muss sie heute mit dem Lastwagen auf Basel oder auf Süddeutschland fahren und kann erst dort den Container auf den Zug umladen. Das gehe ich in Zukunft nicht mehr, findet Hans-Peter Hadorn vom Verein Öffentlicher Verkehr und bezieht sich auf eine Studie, die der Verein zusammen mit der SBB in Auftrag gegeben hat.
Die Studie ergibt, dass klar sich der Trend zu leichteren Gütern wird entwickeln. Und das wird zur Folge haben, dass man immer mehr den kombinierten Verkehr, also den Fährsträgerwechsel, Strassschienen und Schienenstrasse, wird brauchen.
Und für den Wechsel, also zum Container vom Lastwagen auf den Zug umladen, für das braucht es eben genau so einen Container-Terminal, wie ihn die SBB am Rangierbahnhof Limmatal plant. Den Gateway Limmatal findet man in der Studie zwar nicht explizit, aber trotzdem wird aus der Aussage von Hans-Peter Hadorn klar, er setzt auf den Container-Terminal im Limmatal. Viele Alternativstandorte gäbe es nämlich nicht, sagt er. Und?
Dann muss man sich überlegen, ob der Kanton Zürich sich noch leisten kann, eben noch länger als 15 Jahre keinen solchen Umschlagstandort zu haben. Das ist für einen Wirtschaftsstandort, nicht nur regional, sondern national gesehen, eigentlich mittel- und längerfristig nachteilig.
Das stimme ich so nicht, sagen die Gegner vom Projekt Gateway. Schliesslich habe ich gestern sogar der Cheflogistiker von der Migros in einem Interview in der NZZ gesagt, dass es keinen so einen Container-Terminal brauche in Zürich. Und vor allem nicht im Limmatal, sagt Karin Bog, die Präsidentin vom Komitee Gateway. So nicht.
Wir müssen natürlich sagen, dass ein Terminal in Mitte von einem Siedlungsgebiet in Dietikon Spreitenbach überhaupt keinen Sinn macht. Und das sieht man ja auch schon mit dem Flughafen, der irgendwo in Mitte vom Siedlungsgebiet ist. Und wir dürfen nicht die gleichen Fehler wiederholen.
Der Gateway bringt Lärm und Verkehr, sagen also die einen. Der Gateway ist ganz wichtig für die Wirtschaft Zürich, die anderen. Wie es weitergeht, zeigt sich im Herbst. Dann kommt aus, was die Beschwerden der Gemeinden gegen den Gateway genützt haben.
An der Street Parade vom letzten Samstag ist deutlich mehr von der Partydroge Ecstasy konsumiert worden als noch 2011. Konkret über 10 Mal mehr. Das hat eine Abwasserstudie ergeben, die die Sendung Schweiz aktuell vom SRF in Auftrag gegeben hat. Eine Veränderung hat es auch beim Kokainkonsum gegeben. Zwar haben nicht mehr Räferinnen und Räfer Kokain genommen, aber die, die haben, haben das Kokain weniger gestreckt. Mehr zu dieser Studie am 7. im Fernsehen SRF. Heute Morgen früh ist das Volkenzwil eine Schür mit Fahrzeug drin abgebrannt. Alles ist zerstört worden. Warum es brennt hat, ist noch unklar. Dank einem Grossaufgebot der Feuerwehr haben wir aber verhindern, dass auch noch das Mehrfamilienhaus nebendran anfangen hat zu brennen, heisst in der Mitteilung der Kantonspolizei Zürich. Es ist ein Schaden von mehreren hunderttausend Franken entstanden. Das moderne Fußballstadion Schaffhausen im Herblingertal lässt weiter auf sich warten. Und es ist schon so weit, dass viele gar nicht mehr daran glauben und sich darum für die Sanierung vom alten, baufälligen Stadion auf der Breite stark machen. Am stärksten weibelt für den Plan B ausgerechnet der Vorstand vom Quartierverein. Und das, obwohl den er vor ein paar Jahren gefunden hat, so ein Stadion gehöre nicht mehr in ein Wohnquartier. Aus Schaffhausen, der Roger Steinemann.
Wenn man nach dem Stadion Breite fragt, zum Beispiel in den Schrebergärten gerade nebendran, tönt es so.
Also da uns Gärtner stört es überhaupt nicht. Und ich denke, die Breitianer
Die haben an bestimmten Tagen oder bestimmten Übungen, haben sie wegen dem Fussball, haben sie Lärm oder Verkehr. Wenn aber da alles überbauen wird, Hunderte von Häusern oder Wohnungen gemacht werden, dann gibt das einen täglichen Lärmpegel und unsere Steigstrasse möchte das wahrscheinlich gar nicht mehr schlucken.
Nein, Stadion stört mir nichts, oder? Und nach meiner Meinung nach, das Stadion muss jetzt sein, hier in Breite, das ist ein Sportzentrum.
Dass ein grosser Anteil der Sportplätze kann erhalten bleiben, ist auch dem Co-Präsident vom Quartierverein, René Schmidt, wichtig. Das ist aber nicht der Hauptgrund, warum er sich so vehement für Stadion Breite einsetzt.
Wenn der Neubau nicht kommt im Herblingertal, braucht es Alternativen. Und dann hat das bestehende Stadion einfach einen besonderen Wert, weil es eine günstige Möglichkeit ist, um wieder auffrischen und das Ganze eigentlich da instand zu stellen.
So, dass es den Mindestanforderungen der Challenge League entspricht. Eine sogenannte Volksmotion soll der Quartierverein heute Abend definitiv absegnen. Im Grundsatz haben die Mitglieder das Anliegen schon im letzten März mit deutlicher Mehrheit unterstützt. Das ist erstaunlich, weil vor noch nicht allzu langer Zeit hat es auf der Breite ganz anders stöhnt. Ein Stadion hat mitten im Wohnquartier keinen Platz mehr und gehöre an den Stadtrand, hat es geheissen. Heute, sagt René Schmidt.
In dem Sinn ist jetzt eigentlich in der Bevölkerung das nicht mehr so stark in Erinnerung, wo man mal Super League gespielt hat und dort ein paar Hooligan-Probleme hat. Die Challenge League hat vielleicht 2.000 bis 3.000 Besucher pro Match und das verträgt Breite alle zwei Wochen.
Dieser Meinung sind allerdings auch heute nicht alle Anwohner. Zum Beispiel der Kantonsrat Werner Bechtold. Er findet den Vorstoss im Quartierverein deplatziert. Er verweist auf den riesigen Autoverkehr bei den Heimspielen und es sei nicht ausgeschlossen, dass der FC Schaffhausen wieder mal in der Super League spiele.
Da muss ja das Ziel sein von jedem Sportclub. Man will ja aufsteigen, dann gibt es einfach wieder Zustände. Ich habe es schon erlebt, da wir ja so halb militärisch besetzt waren. Wir haben das Haus nicht können verlassen während einem Fußballmatch, weil die Polizei die Sicherheit nicht können garantieren. Und solche Zustände will ich in einem Wohnquartier eigentlich gerne nicht mehr.
In diese Kontroversen auf der Breite mag sich der Schaffhauser Stadtrat nicht einmischen. Der Sportreferent Urs Hunziker betont aber:
Für den Stadtrat hat nach wie vor das Stadion im Herblingertal erste Priorität. Wir haben aber gesagt, wir wollen weitere Standorte in einer vertieften Überprüfung unterziehen, sodass wir für einen allfälligen Plan B gewappnet wären, wenn jetzt da im Herblingertal nicht zustande könnte kommen.
Und eine mögliche Variante wäre eben, aus Sicht vom Stadtrat, dass man am heutigen Standort Breite festhebt.
Für Bassersdorf ist es schon fast ein historisches Ereignis. Der FCB spielt gegen den FCZ. Das heisst, der kleine FC Bassersdorf aus der zweiten Liga trifft auf den grossen FC Zürich aus der Super League. Das hochkarätige Los hat Bassersdorf für die erste Runde im Schweizer Cup gezogen. Es ist das erste Mal, dass der FCB in seiner Clubgeschichte gegen einen Verein aus der Super League spielen darf. Am Samstag um 4 Uhr ist Abpfiff zu Bassersdorf. 2000 Fußballfans werden erwartet. Ein grosses Ereignis für den Präsidenten des FCB. Die Melin Sieber hat ihn heute Nachmittag auf dem Fußballfeld zu Bassersdorf getroffen.
In fast 24 Stunden spielt der FC Bassersdorf gegen den FCZ. Herr Caminada, sind Sie nervös?
Bin ich nicht mehr, eigentlich. Da bin ich vor einer Woche nervöser gewesen. Und jetzt steht das meiste, 80%, 90% von der Infrastruktur. Den Rest, glaube ich, haben wir im Griff. Ich denke, es wird ein tolles Fest. Also bin ich nicht mehr so nervös, nein.
Sie haben ja nur 5 Wochen gehabt, um sich auf das Spiel vorzubereiten. Was sind denn so die Schwierigkeiten gesehen auf dem Weg jetzt zu dem Spiel?
Also erstens mal, wo wollen wir es durchführen? Dann können wir es da durchführen? Also wir müssen die Absprachen mit den Behörden, mit der Polizei, mit der also die ganzen Sicherheitsaspekte müssen abdecken. Das ist auch vielleicht bedingt oder beeinflusst durch die Ferienzeit, ist das sicher 2,5-3 Wochen gegangen. Und nachher die zweite Herausforderung für uns ist gewesen, dass von unserem Konzept her ganz klar, wir wollen, dass es als ein Fest haben, als ein Ereignis für den FC Bassersdorf. Somit haben wir müssen sehr viele Tickets zurückbehalten und damit ein gewisses Risiko auf uns nehmen, dass die Tickets nicht weggehen, was dann für uns finanziell natürlich dramatisch wäre.
Zurückbehalten für wer denn?
Für unsere Mitglieder, für Bassersdorfer, für die Junioren, die in den Ferien gewesen sind wahrscheinlich und in den Ferien gelesen haben, dass ihr Verein gegen den FC Zürich spielt. Und das hat zum Teil Tränen gegeben und Anrufe von Italien oder von der Ferien. Aber ich muss ein Ticket haben, ich muss ein Ticket haben. Also das ist eigentlich schön, aber das war eine gewisse Herausforderung für uns.
Haben Sie denn gewisse Vorlagen erfüllen für ein Göppspiel?
Das ist ja. Die Vorlagen sind relativ ausführlich und auch relativ gross. Wir haben das eigentlich als Hilfe angeschaut. Weil das war der Bereich, in dem wir weniger Erfahrung hatten. Also der Bereich Sicherheit und der Bereich Ticketing.
Der ganze Betrieb fährt ja morgen am Nachmittag um 2 Uhr und geht dann ja bis zur Nacht um 2 Uhr. Was erwartet Fans, wenn sie jetzt an das Fußballspiel kommen?
Ja, ich meine, eine einmalige Atmosphäre. Ich denke, ich gehe sicher davon aus, dass Fans, die häufig einen FCZ-Match gehen, schauen und sich gewöhnt sind in den Grossstadien, die werden da ein bisschen lächeln und sagen, das ist ja, wo ist denn das da? Aber ich denke jetzt da an die Bassersdorfer, an den Verein, die werden das nicht mehr erkennen, was jetzt da auf sie zukommt. Das ist eine Stadionatmosphäre. Da werden 3'000 oder 2'500 Leute werden da sein und heben und tun. Ich gehe davon aus, sie werden Zweitligaspieler gesehen, die wahrscheinlich nicht genau wissen, welche Richtung sie shooten sollen am Anfang, vor rein von der Euphorie.
Es gibt also eine riesen Sause für Bassersdorf.
Davon bin ich überzeugt, ja. Davon bin ich überzeugt. Und wer mehr als Bassersdorf und unser Verein ist wie eine grosse Familie. Und in der Regel haben wir fantastische Feste. Also, wir haben das, also 2 am Morgen bin ich ganz sicher, ob wir dann schon fertig sind. Es könnte also auch 4 werden.
Auf wer tippen Sie, wenn morgen gewinnt?
Ich tippe darauf, dass der FC Zürich gewinnen wird. Aber ich bin zuversichtlich, dass der FC Bassersdorf eine gute Falle machen wird.
Sagt Serge Caminada, Präsident vom FC Bassersdorf. Das Spiel FCB-FCZ ist noch nicht ganz ausverkauft. 120 Sitzplätze gibt es noch. Oder wer nicht gehen kann, der kann den Göppmatch neu live auf der Homepage vom Schweizerischen Fußballverband im Livestream verfolgen.
Regionaljournal Wochengast, diesen Sonntag ist es, der Schorsch Egloff. Der Schorsch Egloff hat das Freiluft-Opernspektakel Aida aus dem Boden gestampft. Eine gute Woche lang hat die ägyptische Prinzessin am Ufer vom Pfäffikersee gelitten und gesungen. Am Sonntag ist das Festival fertig. Ist die erste Open-Air-Oper für ihn ein Erfolg? Würde Schorsch Egloff seine Sänger wieder ohne Mikrofon singen lassen? Und wie fest haben ihn die ganzen Diskussionen um zu tiefe Musikerlöhne und zu hohe Eintrittspreise beschäftigt? Der Schorsch Egloff ist unser Wochengast am Sonntagabend um 17:30 hier auf SRF 1.
Bei absolutem Traumwetter hat gestern Abend das 34. Zürcher Theaterspektakel angefangen. 2,5 Wochen bietet das Festival so viel Theaterform auf so kleinem Raum wie wahrscheinlich kein anderes. Die Vielfalt hat sich auch gestern wieder gezeigt. In der Werft hat eine französische Gruppe das Publikum in einen völlig absurden Sumpf verführt und im Theater Nord hat ein altbekanntes Schweizer Duo gezeigt, was Knacks bedeutet. Cordelia Fankhäuser.
Knacks heisst das neue Stück vom alten Duo mit dem Uli Bichsel und Silvana Gaciullo. Und von der ersten Szene an lacht das Publikum über die beiden, die weder Schauspieler noch Löhne sind. Seit bald 10 Jahren treten sie als Duo auf und das Mal spielen sie ein Geschwisterpaar, das sich nichts schenkt. Die Mutter ist gestorben, die Kinder müssen aufräumen und das ist ganz offensichtlich nicht so einfach.
Ich bin ja da vor der Schwelle gestanden.
Non toccare.
Was?
Non toccare. Ich te lo dico in Svizzera tedesco. Non toccare.
Silvana Gaciullo, klein und sehr rund, schimpft wie immer auf Italienisch. Und Uli Bichsel, der Zürcher mit dem schönsten Clown-Gesicht, der kann nur schauen, dass er nicht zu fest verdruckt wird. Langsam erfährt das Publikum, dass in dieser Familie nicht immer alles so grossartig war. Und je mehr, dass die Erinnerungen bröckeln, desto näher können die beiden Geschwister die zusammenrücken, bis sie am Schluss eng umschlungen tanzen. Knacks ist ein kleines schweizerisches Theaterstückchen, wo vielleicht ein bisschen mehr will sein, als es wirklich ist. Ganz grosses Theater richtet dafür das französische Vivarium-Studio an. Von weitem weg tönt das Streichquartett und wenn dann langsam das Licht angeht, kommt man nicht noch mit schauen. Wasser plätschert in ein Teichli, in dem stehen Fischreiher und ein Haufen Schilf. Dahinter hat es ein grosses Glashaus und daneben den Hügel mit einem Eingang, der in eine Grotte führt.
Was?
Can I go in?
Nein, noch nicht. Ein Künstler schläft noch.
Der Künstler kriecht dann irgendwann raus aus der Grotte. Und wer schon die ganze Zeit nicht gewusst hat, ob er soll staunen, lachen oder das Ganze einfach blöd finden, der weiss es jetzt erst recht nicht mehr. Weil da kommt ein Nullwurf. riesig gross und unglaublich herzig, mit seinem Sammetpelz und seinen tapsigen Beindli und Ärmli. Swamp Club heisst das Stück und in diesem Sumpfclub tummelt sich eine Künstlerkolonie. Alles geht sehr, sehr langsam und es wirkt, wie wenn Erwachsene einfach ein bisschen spielen würden. Das ist wunderbar grotesk und absurd, aber es ist auch unglaublich präzise und durchdenkt und führt zu einem bitterbösen Schluss. Swamp Club aus Frankreich oder Knacks aus der Schweiz, unterschiedlicher kann Theater fast nicht sein und so schön wie am Theaterspektakel kann man die Unterschiede am gleichen Abend selten erleben.
Cordelia Fankhäuser. Den Swamp Club vom französischen Regisseur Philippe Genn kann man noch heute und morgen schauen und das Duo Bichsel Gacciolo spielt das neue Stück Knacks bis am Sonntag. Und wir kommen zu einer dringenden Meldung von der Kantonspolizei Zürich. Die teilt mit, dass wegen einem Grossbrand in der Region Fellander-Schwärzenbach die Region grosszügig umfahren werden soll. Wir informieren weiter.
Schweizer Rekord. Sommerserie von der Regionaljournal.
Zum Abschluss von unserer Sommerserie geht es heute zum Dennis Turner. Er zählt zu den drei bekanntesten Katzenforschern der Welt und ist zuhause am linken Zürichseeufer zuhause. Wegen seiner Grundlagenforschung gilt er auch als Katzenpapst. Aber der Dennis Turner ist noch viel mehr. Unter anderem ein Spezialist für die Beziehung Mensch und Haustier. Die Melin Sieber hat beim Dennis Turner vorbeigeschaut.
Draussen vor einem Neubau zu Horgen stehen überall noch Baumaschinen und das Trottoir ist noch nicht fertig zubetoniert. Ein Katzensprung weiter rauscht ein Auto auf der Seestrasse vorbei. Eine Katze würde kein Pfötchen vors Haus setzen. Drinnen aber im Büro von Dennis Turner im Erdgeschoss von dem Neubau ist es still. Er und seine Frau wohnen erst seit dem Frühling hier und noch steht nicht alles dort, was hin soll. Die wichtigsten Sachen sind aber schon an ihrem Platz. Gemälde von Katzen hängen an der Wand und eine Uhr tickt im Hintergrund. Bei jeder vollen Stunde schlägt nicht eine Glocke, sondern man hört ein Tier. Jetzt ist es drei. Das ist das Arbeitsreich von Dennis Turner, weltweit bekannter Katzenexperte und Verhaltensbiologe. Sein Leben hat aber ganz ohne Katzen angefangen. Er selber ist in den USA in einer katzenfindlichen Umgebung voll mit Hundefreunden aufgewachsen.
Leider hat meine Mutter Angst vor Katzen und mein Vater hasst Katzen, weil sie haben immer ihr Geschäft in seinem Hinterhof, auf der Rase hinterlassen in San Diego. Und jetzt meine Frau, da in der Schweiz, sie ist aufgewachsen mit Katzen, hat nie Hunde gehabt und sobald dass wir ein eigenes Haus hatten, auf dem Land raus, das erste, was wir angeschafft haben für unsere Kinder, sind zwei Katzen.
Die Hei haben also bald zwei Katzen bei Turners gewohnt. Aber Katzenexperten ist der Dennis Turner erst über Umweg geworden. In den 80er Jahren hat er ein neues Forschungsfeld gesucht und ist zuerst bei den grossen Katzen gelandet, nämlich bei den Löwen.
Mein Kollege vom New York Zoological Society hat mir eingeladen, dann nach Afrika zu gehen. Und genau in dem Moment, wo ich das überlegt hatte, ist unsere Hauskatze vom unteren Tisch gekommen, hat miaut. Und ich habe als wirklich scherzhaft gesagt, ja, du bist meine Löwin. Und dann hat es Klick gemacht. Ich habe gesagt, ja, wieso nicht?
Sie sagen, die Büsi, die Simba geheissen hat, ist also die Schuld gewesen. Es hat sozusagen entschieden, dass der Dennis Turner über die Löwen im eigenen Haushalt forscht. Über die Löwen zuhause hat die Wissenschaft in den 80er Jahren nämlich viel weniger gewusst als über die Löwen in Afrika. Dort hat der Dennis Turner die Löwen in der Savanne beobachtet. Auch seine kleinen Katzen hat er dann in fast freier Wildbahn beobachtet.
Wir haben angefangen mit unserer Forschung auf Bauernhöfen auf dem Zimmerberg, also bei Hirzel, wo ich damals gewohnt habe, mit Feldforschung. Und gleichzeitig habe ich eine Kolonie mit 30 Jungtieren, also 8 Muttertiere. Und dann haben wir 30 Jungtiere von diesen 8 Muttertieren überkommen und behalten an der Uni. Wir haben einen wunderschönen Innen- und Aussenkeg in Irchel oben gehabt. Und da habe ich denen für 3 Jahre beobachtet, mit Studenten natürlich.
Statt 8 Katzen sind am Schluss also 38 Katzen durch die Kolonie getigert. Es hat gewimmelt von Katzen auf der Uni Irchel in Zürich.
Aber Katzen allein beobachten hat nicht gelangt. Nach 3 Jahren Katzenchaos hat darum das Forschungsteam die Büsse auf Familien verteilt. Dennis Turner und sein Team haben dann dort bei der Familie beobachtet, wie Katzen und Menschen zusammenleben. Sie haben also Verhaltensforschung gemacht. Die Leute haben ja forschen und nicht die Leute der Wildnis. Damit ist Dennis Turner in der Forschungswelt ein bunter Hund gewesen. Und er hat müssen zeigen, dass seine Forschung sprichwörtlich nicht für die Katze ist.
Am Anfang ist es schwierig. Erstens sind es domestizierte Tiere. Und damals in der Zoologie, wo ich angesiedelt war, domestizierte Tiere galten ein bisschen als degenerierte Tiere. Und zweitens, unter sehr starkem Einfluss von Menschen. Und das stimmt. Und das ist genau das, was mich interessiert hat.
Aus seiner Forschung ist sozusagen die Bibel über Katzen entstanden. Und sie ist es immer noch. In diesem Jahr kommt das wissenschaftliche Buch «The Domestic Cat», also «Die Hauskatze», in der 3. Auflage raus. Bis aber Mitzi ihres berechtigten Plätzchen in der Forschung gekriegt hat, hat es mehr als 10 Jahre gedauert. Unterstützung dafür ist aus einer ganz anderen Forschungsecke gekommen.
Es hat richtig angefangen in 2002 und 2004 mit Veröffentlichungen über die Entschlüsselung der Genom, also die genetische Struktur von Hunden zuerst und dann Katzen. Und die meisten Säugetiere haben die gleichen Gene, wo auch Verantwortung sind für verschiedene Krankheiten, zum Beispiel Zuckerkrankheit. Und plötzlich ist es jetzt erlaubt, Forschung über domestizierte Tierarten zu machen.
Weil die Genforschung hat gezeigt, Mensch, Katze und Hund sind eigentlich gar nicht so verschieden. Das habe ich auch schon lange gewusst, sagt Dennis Turner, und seine Augen leuchten dabei. Auch wenn heute seine Forschung anerkannt ist, der Dennis Turner kommt selber nicht mehr viel zum Forschen. Der Katzenpapst gibt jetzt vor allem sein Wissen von Zürich bis Japan weiter, füllt Gemeindesäle mit seinen Vorträgen und bildet Forscherinnen und Forscher aus. Schon lange geht es ihm nicht nur um die Katzen, sondern um die Beziehung zwischen Haustieren und Menschen auf der ganzen Welt. Aber Katzen bleiben in seinem Büro und in seinem Privatleben und sie faszinieren den Dennis Turner immer noch.
Es ist wirklich ein Wildtier, ein unkontrollierbares Wildtier, unkontrollierbar, sehr elegantes Tier, die eigentlich, wenn sie Auslauf hat, freiwillig bei uns bleibt. Wir haben einige Aspekte vom Hauskatz, das absolute Leu und die Sozialstruktur für Löwe gleich ist. Also tatsächlich haben wir kleine Leu, die bei uns in der Haushalt wohnt.
Der Leu aus Afrika, wo er am Anfang noch forschen wollte, lebt also auch zuhause auf dem Sofa. Und auch eine von seinen kleinen Löwinnen lebt noch. Die Katze, die Joy heisst, ist aber schon eine alte, medienscheuche Dame von 17 Jahren. Wenn sie einmal gestorben ist, möchte der Dennis Turner kein neues Büsi mehr. Das wird schwierig.
Ich kann mir nicht vorstellen, zu leben ohne eine Katze im Haushalt. Aber ich reise sehr viel und eigentlich würde ich das der Katze nicht antun. Aber es wird schwierig, ohne eine Katze zu leben.
Erzählte Dennis Turner, der Katzenforscher von der Schweiz. Melin Sieber hat ihn getroffen. Und mit dem Miau geht die Sommerserie von der Regionaljournal auf SRF 1 zu Ende. Sie finden aber alle Folgen auch bei uns online. srf.ch/news ist die Adresse.
Mit dem E-Bike in die Schule. Das können die Oberstufenschüler im Zulgtal im Berner Oberland. Die Gemeinde offeriert die Velo und streicht dafür den Schulbus. Sponsoren für den Pfarrlohn. Die reformierte Kirche in Basel kann ihre Angestellten nicht mehr allein aus der Kirchensteuer zahlen. Sie hat darum noch einen anderen Geldhahn angezapft. Die verbrannten Bilder auf der Kappelbrücke. 20 Jahre ist es her, dass ein Feuer das Luzerner Wahrzeichen zerstört hat. Und genauso lange schwelt ein Streit über die holzigen Bildtafeln, die kaputt gegangen sind. Regional Diagonal mit diesen und weiteren Themen morgen Mittag nach den 12 Uhr Nachrichten hier auf dem Eis.
Und wie sich das Wetter heute Abend, morgen und am Sonntag entwickelt in der Region, das weiss Christine Jutz von SRF Meteo.
Die Sonne geht heute um 8:30 unter und bis dorthin ist es sonnig und warm. In der Nacht kühlt es auf 13 Grad ab, im Oberland bleibt es mit 16 Grad noch etwas wärmer. Am Samstag scheint nochmal überall die Sonne mit ein paar Wolkenfeldern, die den Tag durch mal aufziehen. Trotz der Wolken bleibt es trocken und warm. Auf dem Höndli zum Beispiel mit 22 Grad, in Affolter am Albis gibt 27 Grad, in Schaffhausen und in Zürich rund 28 Grad. Am Sonntag ist es dann nicht mehr ganz so sonnig. Im Laufe des Nachmittags kommen langsam mehr Wolken und später kann es auch ein paar einzelne Regentröpfe geben. Mit 28 Grad bleibt es aber auch am Sonntag noch warm.
17:54 sind wir schauen einmal auf die wichtigsten Themen des Tages kurz und knapp. Die Kantonspolizei Zürich hat vor wenigen Minuten mitgeteilt, dass es einen Grossbrand im Industriegebiet von Fellanden gegeben hat. Details sind noch nicht bekannt, die Polizei ratet aber, das Gebiet grosszügig zu fahren. Der Ausbau vom Rangierbahnhof Limmatal zum Gateway Limmatal kommt Rückenwind über. Der Verband Öffentlicher Verkehr hat nämlich in einer Studie die Zukunft des Güterverkehrs untersucht und kommt zum Schluss, in Zukunft werden immer mehr Waren von Schienen auf Strasse umgeladen und umgekehrt. Gegner lassen die Studie nicht gelten, sie kämpfen weiter gegen so einen Gateway im Limmatal. Widerstand formiert sich auch in Schaffhausen, dort geht es aber um die Sanierung des alten Fußballstadions auf der Breite. Der Quartierverein engagiert sich für den Erhalt des Stadions. Etwas, das nicht alle im Quartier verstehen. Und auch bei der Stadt Schaffhausen und beim Fußballclub FCS bleibt Priorität beim neuen Fußballstadion im Herblinger Tal. Bassersdorf im Fußballfieber, der Zweitligist, erwartet morgen in der ersten Cup-Runde in der FCZ. Es ist das erste Mal, dass der FCB auf einen Superleague-Club trifft. In Bassersdorf bereitet man sich darum auf 2000 Fußballfans und ein riesiges Fußballfest vor. Regionalschnall Zürich Schaffhausen, wir sind zurück morgen um 17:30. Verantwortlich war Margrit Meier. Ich bin Sabine Meier.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.